Bin ich jetzt klein? Bin ich groß? Oder wer bin ich überhaupt? Hat das alles so einen Sinn? Warum hängt das alles so zusammen? Und alles hängt ja zusammen. Alles greift so ineinander. Und ich kann nicht eines rausreißen. Wer bin ich überhaupt? Ist das alles ein Segen, dass es so ist, wie es ist? Und wenn es ein Segen ist, ist das für mich ein Punkt, wo ich Verantwortung habe? Das waren so Gedanken, die mir gekommen waren, als wir da Erbsensuppen essen waren. Ne? Also so eine kleine Einladung, nochmal Erbsensuppe zu essen, wenn dann der Micha da nochmal einlädt zu. Ja, es passt sehr, sehr gut zum heutigen beginnenden neuen Predigtreihe. Ich habe das letztes Jahr ja schon gesagt, ich werde eine neue Predigtreihe anfangen. Eine Predigtreihe heißt so viel wie, ich mache einen Abschnitt aus der Bibel an einem Sonntag, danach den nächsten Abschnitt aus der Bibel und so weiter. Und meine Predigtreihe, die jetzt anfängt heute, ich weiß noch nicht, wie lange die geht, also wie viele Sonntage die geht, das weiß ich noch nicht. Aber ich weiß, wie lange, das ist nämlich die Urgeschichte, die sogenannte Urgeschichte in der Bibel. Die steht geschrieben ganz zum Anfang der Bibel, im ersten Buch der Bibel. Auf der ersten Seite fängt sie an mit den ersten Worten und die geht dann 11 Kapitel lang. 10 und noch ein. 11 Kapitel. So lang werde ich predigen. Heute geht es nur um so ein paar Verse. Mal gucken, manchmal werde ich auch ein ganzes Kapitel überspringen oder so. Das sehen wir dann mal. Ne? Ich habe mir da. Warum eigentlich? Warum mache ich das? Weil in diesen ersten Kapiteln eigentlich schon fast alles angelegt ist, was danach kommt. Das fasziniert mich unwahrscheinlich. Es geht um die Schöpfung, es geht um, wer ist der Mensch, wer bin ich also auch, wer ist Gott. Es geht um Beziehungsdinge, es geht um Familie, es geht um Schuld, es geht um Kriege, es geht um Erlösung und so weiter. Es geht um die Hybris des Menschen, ganz viele Themen, die angesprochen werden und das fasziniert mich. In diesen ersten 11 Kapiteln, ganz eng. Und deswegen habe ich gedacht, ach, das wäre vielleicht mal ganz gut, für den einen oder anderen so einen Überblick zu bekommen und vielleicht nochmal Lust zu machen oder nochmal Lust zu machen, weiter in der Bibel zu lesen, denn die ist voller schöner Überraschungen. Gut, also es geht um die ersten 5 Verse, ich werde sie gleich nochmal nach Luther lesen. Und vorher bete ich nochmal. Lieber Vater im Himmel, wir wollen dich bitten, dass du zu uns redest durch dein Wort. Wir wollen dich bitten, dass du uns ansprichst, jeden Einzelnen. Du weißt, was wir brauchen. Und wir wollen dich bitten, dass dieser Gottesdienst, die Lieder, alles, was gesagt wird, dass das ein Segen für uns ist. Wir wollen offen sein für dich und für dein Sprechen zu uns. Amen. Ja, ich lese nochmal nach der Luther-Übersetzung. Manchmal mag ich die Luther-Übersetzung sehr gerne. Gerade wenn es so bekannte Texte sind. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer. Und Finsternis lag auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. sind nur 5 Verse und ich werde noch nicht auf alles eingehen. Es gibt viele Fragen dazu, auf die ich gar nicht eingehe. Ich gehe auf das ein, was mich persönlich anspricht. Und wenn es mich anspricht, denke ich, dass es vielleicht den einen und anderen von euch auch anspricht. Ich gehe nicht auf irgendwelche theologischen Spitzfindigkeiten ein, wie kann Gott was oder warum schafft Gott was, was wüst und leer ist? So ein Tohuwabohu. Und was gibt's da? Gibt's verschiedene Theorien. Das interessiert mich gar nicht. Es soll persönlich werden. Gott spricht zu uns. Gott spricht durch diesen Text zu dir und Gott spricht in diesem Text zu mir. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Gott schuf die Welt. Wenn Gott etwas schafft, wenn Gott etwas macht, dann gehört ihm das auch. Wenn ich etwas mache, wenn ich in die Werkstatt gehe und ich zimmere mir ein Vogelhäuschen und bin ganz zufrieden, das stelle ich dann schön von mir auf den Tisch und dann lade ich den Mike ein zu mir und dann da kommt der Mike und sagt, ja, hast ein schönes Vogelhäuschen, das nehme ich mir mal mit. Nee, das ist meins, das habe ich gebaut. Nee, du machst das nicht, ich weiß. Ich verstecke alles, wenn du kommst. Nein. Wenn jemand etwas macht, dann gehört ihm das auch. Wenn jemand ein Lied komponiert, dann gehören ihm die Rechte. So ist das bei uns in der Gesetzgebung ja auch. Wenn jemand etwas macht, dann gehört ihm das. Gott schafft die Welt. Wem gehört die Welt? Gott. Nicht dir und nicht mir. Ich habe vor einigen Jahren, oder wir haben vor einigen Jahren ein Grundstück gekauft mit einem Haus drauf, 897 Quadratmeter. Nochmal nachgeguckt, im Grundbuch. Und ist das meins? Eigentlich nicht. Es gehört Gott. Gott gehört es. Nicht mir. Mir gehört es eine Zeit lang, mir ist es anvertraut, weil ich dafür Geld gegeben habe, wie auch immer. Nein, eigentlich gehört es Gott. Es gehört auch nicht dem Staat, es gehört nicht einem König, einem Königreich, einer Regierung, wem auch immer. Nein, diese Erde gehört Gott. Das ist ganz wichtig. Und wir haben darauf zu achten, dass wir sorgfältig damit umgehen. Wir kommen da später noch zu, wenn der Mensch erschaffen wird, also in der Bibel dann, in den Texten dann. Und welchen Auftrag er bekommt, da kommen wir nochmal ganz zentral drauf. Aber mir war es schon mal an dieser Stelle wichtig zu sagen, ihm gehört die Welt und wir haben ihm einmal Rechenschaft zu geben. Du hast Gott einmal Rechenschaft zu geben. Und ich habe Gott Rechenschaft zu geben. Ja, damit tun wir uns ja schwer. Wir tun uns sowieso schwer. In der Theologie hat man sich immer schwer getan, gerade mit dem ersten Buch Mose und ganz besonders mit diesen ersten Kapiteln in der Theologie. Ja, warum? Es gibt ja 2 Schöpfungsberichte, kommt man da später noch drauf, und da werden verschiedene Namen Gottes und man macht sich über alles mögliche Gedanken. Und wer Theologie studiert hat oder studiert oder mal so ein theologisches Buch sich in die Hand nimmt und so ein Kommentar zum ersten Buch Mose, ist es gruselig. Denn es geht nicht darum, dass Gott spricht. Die Bibel haben wir ja dafür da, dass wir Gott kennenlernen sollen. Wenn einer Gott nicht kennt und ich gebe ihm, sage, oh hier, les mal, da kannst du Gott drin kennenlernen. Dann fängt er vorne an zu lesen. Normalerweise macht man das so beim Buch. Oder ganz hinten. Manche lesen auch die letzte Seite erst. Ja, und dann fängt es dann an. Und Gott, und am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und dann macht man sich Gedanken. Und ich möchte ja Gott kennenlernen. Und die Theologie hat einfach Schwierigkeiten damit. Ich muss es einfach sagen. Es ist schade, es ist halt so. Du machst dich über alle möglichen Dinge Gedanken. Ist das ein authentisches Vers? Ist das ein authentischer Buchstabe? Und so weiter. Wann und wer hat das geschrieben? Völlig uninteressant. Das ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass wir einmal vor Gott stehen werden. Und dass wir ihm Rechenschaft geben müssen. Und wichtig ist, was hier steht. Gott ist der Schöpfer. Gott ist der Schöpfer, nicht wir. Ich bin schon weiter. Am Anfang steht Gott und das Nichts. Gott schafft aus dem Nichts. Gott schafft die Welt nicht aus schon Bestehendem. Kommt Gott und findet da so ein Erdklumpen und daraus macht er alles oder so ein Atomklumpen und daraus macht er, nein, Gott schafft aus dem Nichts. Er braucht keine Urmaterie, die schon immer da war. Wenn sie nicht geschaffen wäre, sondern von Ewigkeit bestünde, die Materie, die Welt, alles, Atome, dann würden sie neben Gott stehen. Und das heißt so viel, dann hätte sie die gleiche Autorität wie Gott, dann müssten wir die Welt anbeten, die Erde anbeten. Wenn Gott nicht älter ist als die Welt, wenn Gott nicht geschaffen hat aus dem Nichts. Aber Gott hat geschaffen aus dem Nichts. Alles fängt mit Gott an. Und was mit Gott anfängt, und wir haben es ja gerade gelesen, ich habe es heute vorgelesen und Norbert hat es gelesen, das ist gut. Denken wir nochmal an das Video an dieser Stelle. Es ist groß, sinnvoll, planvoll, strukturiert. Es ist wie ein unendlich großes Räderwerk, was funktioniert, wie so ein Uhrwerk. Aber unendlich groß, alles greift ineinander ein. Habe ich noch mal einen Film geschaut, ging es um Bienen, über Wildbienen. Das war interessant, es gibt Bienen, die sind angewiesen auf eine spezielle Art von Blume. Und die Blume ist angewiesen auf diese eine spezielle Art von Biene. Wer war zuerst? Wie geht das? Bei Pilzen wusste ich das schon lange. Und man weiß ja so verschiedene Birkenpilz, der ist angewiesen auf eine Birke. Du wirst keinen Birkenpilz unter einer Eiche finden. Oder den Goldröhrling, der ist angewiesen auf die Lerche. Das heißt immer, wenn ich durch den Wald gehe und Pilze sammle und ich sehe eine Lerche, dann gucke ich da drunter. Ist da dieser Goldröhrling? Das weiß man. Das eine braucht das andere. Es ist ein Räderwerk, was ineinander greift. Und etwas rauszureißen, ist nicht gut. Das wissen wir. Und je mehr wir diese Welt zerstören und auseinanderreißen, desto mehr Probleme haben wir. Insgesamt. Gott schuf. Er schafft etwas. Gleich wie wir auch Schaffende sind. Das ist übrigens auch so ein Zeichen der Ebenbildlichkeit des Menschen. Also Gottes Ebenbildlichkeit, es gibt verschiedene, aber da kommen wir später noch zu. Aber wir sind auch Schaffende. Der eine schafft und geht in die Fabrik, steht 8 Stunden am Fließband. Er schafft etwas. Ein anderer sitzt im Konstruktionsbüro und zeichnet und rechnet und macht und schafft eine neue Maschine. Keine Ahnung. Hier so ein Mikrofon vielleicht. Und wieder ein anderer, der setzt sich hin und schreibt und schreibt und ist geistig am Arbeiten und er schafft etwas. Einen Text, einen Roman, einen Krimi oder was auch immer. Wir sind auch Schaffende, ja. Aber wir schaffen mit Bestehendem. Wir brauchen Worte. Wir brauchen, wenn einer Musik schafft, ne? Wenn ihr komponiert, ich weiß nicht, ob ihr was komponiert, wenn man eigene Lieder macht, könnt ihr auch mal ruhig vorführen. Nicht vorführen, mit uns mitsingen oder uns vorstellen. Ja, aber dann braucht man erstmal die Musik, erstmal die Töne. Wir brauchen etwas. Gott schafft aus dem Nichts, denn er ist Gott. Das hebräische Wort, was an dieser Stelle für Schaffen steht, das wird nur für Gott gebraucht. Das habe ich nachgelesen, das weiß ich nicht so auswendig. Ich bereite mich auch ein bisschen vor. Das wird nur für Gott gebraucht. Wenn der Mensch etwas schafft in der Bibel, dann werden andere Worte gebraucht. Dieses Wort, was hier steht, ist nur für Gott. Gott macht eben etwas aus dem Nichts. Creatio ex nihilo, so sagt der Lateiner, geschaffen aus dem Nichts. Aber was ist eigentlich das Nichts? Schon mal nachgedacht, was das Nichts ist? Ich habe gesagt, also wenn ich das Nichts beschreiben würde, wäre es schon nicht mehr das Nichts. Denn ich habe ja Worte gebraucht. Ein Nichts kann man nicht beschreiben. Ein bisschen philosophisch, ne? Okay, machen wir weiter. Und der Geist Gottes schwebt über dem Wasser. Der Geist Gottes schwebt über der Gott schafft die Erde, der Geist ist da. Und wenn ich jetzt Johannes 1 noch dazu nehme, Johannes 1, die ersten Verse, Johannes Evangelium im Neuen Testament, wird von Jesus berichtet. Und es ist nicht eines, was geschaffen ist, was er gemacht hat, Jesus. Alle drei der Dreiheit Gottes sind dabei. Der Vater, der Sohn und der Geist. Alle sind sie daran beteiligt, an der Schöpfung. Alle sind sie anwesend. Wir wären nicht Menschen, wenn wir uns nicht über den Anfang Gedanken machen würden. Beim Anfang war nun ja noch kein Mensch dabei. Ich habe schon mal Gedanken gemacht. Woher weiß also der Schreiber, der das aufgeschrieben hat, hier ganz am Anfang, wie das gewesen ist? Gott redet und Gott gibt, also ich sage, es geht nicht anders, als dass Gott dem Schreiber des ersten Buches Moses eine Inspiration gegeben hat, ihm das gesagt hat. Vielleicht über Adam, vielleicht wie auch immer. Anders kann es nicht sein. Denn nur ausgedacht, Gott sagt einmal zu Hiob, der so ganz tolle und sehr kluge Sachen gesagt hat, also der Hiob, und sich sein Gedankengebäude über Gott aufgebaut hat, dann hält Gott ihm am Ende vor, was redest du denn für einen Quatsch? Halt, also ich sag's mit meinen Worten, halt mal die Klappe von Dingen, wo du keine Ahnung von hast. Genau darum geht es. Halt die Klappe, wo du keine Ahnung von hast. Auch am Anfang der Bibel. Es muss über Inspiration gegeben worden sein. Überall auf der Welt hat man sich Gedanken gemacht, wie denn so der Anfang war. Ich habe ein paar Beispiele mal rausgeholt und zusammengesucht. Also die alten Babylonier, da waren auch die Inder dabei und auch in Japan gibt es so etwas. Da war die Idee, am Anfang gab es ein Urei. Nochmal, ein Urei. Und aus diesem Urei ist es aufgegangen und da ist die Welt entstanden. Ja, warum nicht? Ein Stamm in Zentralafrika meint, ganz am Anfang war eine Kokosnuss. Und aus dieser Kokosnuss ist die Welt rausgewachsen. Und das schönste Beispiel, das muss ich euch vorlesen, ich habe es aus dem Buch abgeschrieben, deswegen gucke ich jetzt mal so rein hier. Und zwar unsere Vorfahren
haben sich auch was überlegt. Also die Germanen. Am Anfang war Eis und reif. Eine Kuh leckte mit ihrer warmen Zunge eine Menschengestalt aus dem ewigen Eis und füllte sie mit Leben. Das ist der Urriese Umir, so hieß er. Bald sind weitere Riesen da, die unter der Führung des Odin den Kampf aufnehmen und Umir besiegen. Aus dem Fleisch des gefällten Urriesen wird die Erde. Aus dem Skelett das Urgestein. Die Urlache weitet sich aus zum Meer. Sein letzter Atem ist der Wind und aus dem hervorquellenden Gehirn entstehen die Wolken. Das sind unsere Vorfahren. Ja. Ich würde mal sagen, ja, ich sage da nichts zu. Auch der moderne Mensch macht sich natürlich Gedanken, wo kommt, was ist so der Anfang? Und wir kommen immer wieder dahin, ist es irgendwie eine Urmaterie da? Es ist Materie da, es ist etwas Bestehendes da. Was sagt die Bibel, was da ist? Sie sagt nicht, da ist Materie, das ist irgendwo ein Zellklumpen, wie groß auch immer, nein. Die Bibel sagt, am Anfang ist Gott, ist ein jemand, ein persönlicher Gott. Es geht in der Bibel um die persönliche Beziehung des Gottes zu den Menschen oder des Menschen zu Gott, vielleicht so rum gesagt. Am Anfang ist nicht ein Etwas gewesen, sondern ein jemand, Gott. Und in Vers 3 heißt es dann, und Gott sprach. Und da höre ich schon wieder auf. Ich gehe gar nicht weiter. Und Gott sprach erstmal. Ist euch jetzt aufgefallen, Gott spricht? Gott spricht. Wer spricht denn? Eine Persönlichkeit spricht. Buch kann ich sprechen. Mikrofon kann ich sprechen. Nein, eine Persönlichkeit kann sprechen. Gott spricht. Gott ist eine Persönlichkeit. Manche Menschen geben einem stummen Gott den Vorzug. So ein ewiges Sein oder eine Idee. Irgendwie ein höheres Wesen, wie auch immer. Hauptsache ist es stumm genug. Ein Gott, der stumm ist und oben im Himmel sitzt, der uns nicht reinredet, der ist uns oft lieber. Ein Gott, der redet und schweigt und dann wieder redet und dann vielleicht wieder schweigt. Das ist was anderes. Ein Gott, der uns etwas zu sagen hat. Ein Gott, der uns reinredet. Der dir, der mir reinredet in mein Leben, in mein Lebenskonzept, in dein Lebenskonzept, was du hast. Gott spricht, Gott sprach. Es werde Licht. Das ist das Erste, was Gott da tut. Er ist der Sprechende, er ist der Reinredende. Er ist der, der befiehlt, der fordert, der sagt, du sollst. Er ist er, der sagt, du sollst nicht das und das. Der uns die Entscheidung stellt, uns herausfordert. Er ist der, der sagt, willst du gehorsam sein oder willst du ungehorsam sein? Willst du ja oder nein? Ihr merkt, es ist sehr zentral und das ist auch wahrscheinlich der Grund, warum diese Verse, diese ersten Kapitel so gar nicht gerne gemacht werden. Habe ich mir überlegt. Ich weiß nicht, ob das so ist, aber Gott ist ein persönlicher Gott und Gott hat ein Interesse an uns. Nur sein Gott ist leider oft unerwünscht. Ob es uns passt oder ob es nicht passt, Gott spricht. Gott ist ein redender, ein persönlicher Gott. Gott ist nicht nur eine Idee. Gott ist nicht nur irgendwo da weit, weit weg. Ist auch weit weg. Aber er ist auch ganz nah da. Und er ist der, der ein Interesse an uns hat. Gott ist nicht jemand, den man so sonntags mal rauskramt. Und dann kommt der Gottesdienst zu Ende. Dann wieder ins Regal reinstellt, so wie man die Bibel schön rauskramen kann. Man kann ja schön fromm tun und die mitbringen und schön mitlesen. Dann wieder weglegen. Nein. Gott redet. Und Gott redet nicht nur während des Gottesdienstes. Gott redet nicht nur, während wir hier drin lesen. Gott redet den ganzen Tag zu uns. Es gibt viele Arten, wie Gott redet. Die Bibel sagt uns einige Arten. Gott redet durch die Schöpfung. Wir können die Großartigkeit Gottes in der Schöpfung sehen, Römer 1. Gott redet durch die Schöpfung. Ja. Gott redet durchs Gewissen, Römer 2. Gott redet in dein Gewissen rein. Und du merkst hier stimmt doch was nicht. Hier habe ich mich doch irgendwie falsch verhalten. Ja, Gott redet ins Gewissen, durchs Gewissen. Gott redet durch sein Wort, wenn wir lesen. Und Gott redet durch sein fleischgewordenes Wort, Jesus Christus, zu uns, zu mir und zu dir. Mit diesem Gott kann man reden. Er ist ein persönlicher Gott. Wenn ich sage, mit dem Gott kann man reden, dann heißt das nichts anderes. Ich kann beten und er hört mich. Und Gott redet und ich kann Erfahrungen mit dem machen. Hilfreiche Erfahrungen. Nämlich, dass er zu seinem Wort steht, dass er es hält. Sein Wort ist eigentlich einfach nur Wort. Sein Wort, wenn er was sagt, dann ist es auch gleichzeitig Tat. Wenn es heißt, Gott segnet, dann ist das nicht ein Wort nur. Worte, die kommen. Nein, es sind Taten. Es passiert richtig etwas. Das ist der Segen. Es sind nicht einfach nur Worte. Man kann Gott erleben. Das Volk Israel, für die jetzt nicht so bibelbewandert sind. Das Volk Israel hatte eine Zeit, das in Ägypten gelebt. Und weil es nicht gemocht worden ist, weil es groß und immer einflussreicher wurde, hat der König, der Pharao, gesagt, wir knechten die und nachher versklavten sie das Volk. Und dann reden sie, das Volk redet mit Gott, es betet, es schreit, es ruft. Helf du uns. Und dann passiert nichts. Das ist das, was wir auch oft erleben. Wir beten und beten und es passiert nichts. Aber dann, Gott, es passiert schon was. Gott redet eben, oder Gott handelt zu seiner Zeit. Gott sucht sich dann den einen aus. Das Volk schreit immer noch. Die merken das gar nicht, dass Gott schon handelt. Dass Gott schon etwas macht. Und er sucht sich eine Person aus. Diese Person heißt Mose. Und das ist eine ganz wichtige Person im Alten Testament. Und sagt zu dieser Person, Mose, ich möchte das gerne, dass du das Volk aus der Sklaverei rausführst in das Land, das ich dem Abraham, dem Stammvater Israels, versprochen habe, nach Israel, das Land Israel. Und er hat keine Lust und es geht über viele, viele Umwege und viele hin und her und hin und her und irgendwann sagt der Pharao, der heißt es irgendwann leid. Und er sagt, komm, geht, haut ab. Ich möchte euch nicht mehr sehen. Ihr seid doch, ihr macht uns nur Ärger. Und waren viele Plagen, waren da. Und dann gehen sie und dann passiert das Nächste. Sie stehen am Wasser. Und der Pharao hat sich's anders überlegt. Er hat gesagt, nee, eigentlich ist das ja dumm. Was ist ja dumm? Warum soll ich hier Tausende von Menschen ziehen lassen? Die hole ich mir mal schön zurück. Das ist ja Menschenkapital. Und dann sieht er denen hinterher mit all seinen Kriegern, die er hat. Und das Volk steht da am Wasser. Und dann machen sie eine Erfahrung. Mose hebt seinen Stock und das Meer, das teilt sich. Und sie gehen durch. Und als dann der Pharao mit all seinen Leuten kommt und mitten durch diese Schneise geht, dann fällt das Wasser über sie zusammen und sie ertrinken erbärmlich. Nun, das ist nicht so schön, aber das ist Erfahrung, die das Volk Israel gemacht hat. Gott redet. Gott ist ein persönlicher Gott. Gott möchte mit dir reden, möchte eine persönliche Beziehung zu dir haben. Gott möchte eine persönliche Beziehung zu mir haben, zu jedem von uns. Gott möchte, dass wir Erfahrungen machen mit ihm. Gott ist ein persönlicher Gott. Im letzten Buch der Bibel, Kapitel 3, Vers 20. Siehe, ich stehe an der Tür, sagt Jesus, und ich klopfe an. An deiner Tür, meiner Tür. Und wenn jemand das hört, mich hört, wenn ihn reden hört und mir auftut, zu dem gehe ich ein. Gott ist ein persönlicher Gott. Gott ist keiner, der dich zwingt. Nein, wenn du denkst, du weißt es besser, na dann ist okay. Gott ist traurig, aber du hast die Wahl. Du bist ein freier Mensch. Gott hat den Menschen frei gemacht. Gott zwingt keinen. Er zwingt keinen, sein Kind zu werden. Es ist nur ein Angebot. Sehe, ich stehe hier an der Tür und ich klopfe bei dir an. Hörst du mich? Ja. Dann mach die Tür auf. Und ich möchte zu dir eingehen. Und dann heißt es, das Mahl will ich mit dir halten. Ich will Gemeinschaft haben, heißt das. Ich will mit dir sein. Das ist das, was die Bibel als Bekehrung bezeichnet. Der Mensch soll sich bekehren. Soll ein Punkt kommen, wo er sagt, okay, ich merke meinen Weg, hier, der geht nicht in die richtige Richtung. Irgendwo komme ich in eine Sackgasse rein und ich höre Gott. Ja, er spricht in mein Gewissen, er spricht durch sein Wort, er spricht mich an und irgendwie merke ich, alleine komme ich nicht raus und er bietet mir die Hand an und Bekehrung heißt, okay, ich nehme die Hand Gottes an. Ich schaue auf Jesus. Es gab einmal eine Geschichte in der Bibel, es steht in Johannes Evangelium Kapitel 3, da kommt ein Mann zu Jesus, ein Pharisäer, ein ganz kluger Mann, ein ganz frommer Mann, der schon viele, viele Jahre in den Tempel gegangen ist, der viel im Alten Testament studiert hat, in der Bibel studiert hat, der sich auskannte, der sich halb auswendig kannte. Ganz kluger Alter. Und da sagt er, wie ist das denn jetzt eigentlich? Und Jesus sagt zu ihm, du musst von Neuem geboren werden. Jeder Mensch muss von Neuem geboren werden. Dann, und er sagt, wie geht das? Ich verstehe das nicht. Und Jesus erklärt ihm das dann. Und er erklärt ihm das anhand einer Geschichte aus dem Alten Testament. Und es ist wieder das Volk Israel, es war in der Wüste und es war in einer ganz blöden Situation. Es gab nämlich Schlangen, die überall gebissen haben. Die hatten von Gott keine Lust auf Gott gehabt. Die Schlangen haben die Leute gebissen und die sind tot umgefallen dann. Und dann sollte Mose eine Schlange machen aus Eisen, also eine eherne Schlange, und die an einem Stab hochbinden. Und er sollte zu dem Volk sagen, jeder, der da hinschaut, der wird leben. Und jetzt komme ich wieder auf die Geschichte aus dem Neuen Testament mit Jesus zurück, mit dem Pharisäer, Nikodemus hieß der übrigens. Und da sagt Jesus dem Nikodemus, so ist das auch. Du musst auf den Sohn des Menschen, auf Jesus, auf den Messias schauen, auf Christus schauen, auf den, der am Kreuz hängt. Da musst du hinschauen und ihm die Hand hier hinhalten. Sag, Herr, hilf mir. Und das ist alles. Dann heißt es dann, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, der dir die Hand reicht, der sagt, hier, ich brauche dich, dass der nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Da steht nicht, dass man was tun muss. Erstmal 5 Kilometer barfuß irgendwo hinlaufen oder hinrobben oder irgendwie 25 Mal die Bibel lesen, sich bei 178 Menschen entschuldigen und was und die 10 Gebote alle einhalten. Nein, das steht da nicht. Jeder, der an ihn glaubt, der die Hand ihm hinhält und sagt, Herr, rette mich. Und das sagt er einem Mann, einem Nikodemus, einem Pharisäer, der schon so lange fromm gewesen ist. Es gibt manchmal auch unter denen, die lange dabei sind, immer noch Menschen, die diesen Schritt nicht gemacht haben. Und einfach sagen, okay, Jesus, rette mich. Hier ist meine Hand, hier ist mein Leben. Es ist Bekehrung. Reich Jesus die Hand. Wir haben es mit einem persönlichen Gott zu tun. Hier noch manches, was ich ausgelassen habe. Ich, ganz kurz, Gott ist der Schöpfer. Gott schafft aus dem Nichts. Und ja, es ist wichtig, dass wir sagen, Gott ist der Schöpfer. Es ist nicht belanglos. Es ist nicht so eine Nebensächlichkeit. Nein, ganz am Anfang, willst du Gott kennenlernen? Ja, hier, lies mal hier. Ganz am Anfang steht es schon. Wirst du direkt drauf gestoßen. Gott ist der Schöpfer. Es ist nicht aus irgendeiner Ursuppe entstanden. Gott ist ein persönlicher Gott. Und er ist der, der Interesse an dir hat. Und der immer wieder da steht und klopft. Und er klopft an deine Tür. Und er sagt, ich kenne dich, ich überwältige dich nicht. Ich stehe an der Tür und klopfe. Willst du mich nicht einlassen? Willst du dich mir nicht die Hand reichen? Also ihr seht, es ist viel drin zu entdecken. Ja, das war meine Vorbereitung. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was damit anfangen.